Uiuiui, sind das viele Puzzleteile. Das wird ein langer Gottesdienst, sage ich euch. Wie bekomme ich die nur alle zusammen? Ich bin ja kein guter Puzzler, aber ich habe mir mal sagen lassen, man soll zuerst die Randteile zusammenpuzzeln. Dann kriegt das Ganze ein bisschen Struktur und irgendwann Ordnung, bis man dann auch das Bild erkennen kann. Und vielleicht finden wir auch im Bild von Josefs Lebenspuzzle irgendwann das letzte Teil, dass wir das ganze Bild sehen und dass es auch noch mehr auf unser Leben anwendbar ist. Und ich meine, so ein wichtiges Randstück beim Josef ist, Gott bringt verschiedene Umstände zusammen, verschiedene Puzzleteile, könnte man sagen. Und wenn man sich Josefs Geschichte anschaut, dann sieht man, kein einziges Erlebnis in seinem Leben macht alleine Sinn. Einzeln gesehen fragt man sich, was soll denn das? Und das gilt auch in unserem Leben. Nichts, was unabhängig ist in unserem Leben, macht isoliert für sich Sinn. Aber lass Gott puzzeln und dann entsteht ein wunderschönes Bild daraus. Und ich bin überzeugt, Gott möchte auch heute in unserem Leben ein weiteres, ein wichtiges Puzzleteil legen. Und dass er das tut, dafür bete ich noch. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Danke, dass du redest, dass du da bist und dass du uns dein Wort gegeben hast, wodurch du zu uns sprichst und deinen Geist, der in unserem Herzen redet und wirkt. Wir wollen uns jetzt für alles öffnen, was von dir kommt und bitten, dass alles andere nicht jetzt in unsere Ohren reinsauseln kann. Amen. Ja, Josef geht weiter. Josef, das letzte Puzzleteil. Und Gott verbindet manchmal so einzelne Puzzleteile und auf einmal macht es Sinn. Auf einmal entsteht ein richtiges Bild. Und plötzlich hat jedes Teil seine Bedeutung. Ihr habt ja auch so ein Puzzleteil auf eurem Platz gefunden und euch vielleicht gewundert, was ist denn das? Was steckt denn dahinter für ein Bild? So ein einzelnes Puzzleteil an sich ist selten sehr aussagekräftig. Und schon als Teenager, da muss sich der Josef ja fragen, was soll denn das bitte schön für einen Sinn machen? Erstmal macht es gar keinen Sinn. Und als er nach Ägypten verkauft wird, dann macht das Ganze noch viel weniger Sinn. Und als er dort unschuldig im Gefängnis landet, müsste er sich eigentlich fragen, ob denn der große Puzzler vielleicht doch mal irgendwie einen Fehler gemacht hat. Was bitteschön soll das jetzt? Wo ist Gott, der doch durch die Träume zu mir gesprochen hat? Oder warum ist er so langsam, seine Versprechen wahrzumachen? Aber am Ende verstehen wir, dass Gottes scheinbare Verspätung in Wirklichkeit das perfekte Timing war. Am Ende sehen wir Gottes scheinbare Verspätung als perfektes Timing. So war es Gottes Geduld, der Josef zu dem gemacht hat, der er am Schluss geworden ist. Und heute wollen wir das letzte Puzzleteil bei Josef einfügen und die Josef-Reihe abschließen, denn wir sind schon ganz gespannt auf die neue Reihe zum Heiligen Geist, die ja letzten Sonntag an Pfingsten gestartet hat. Und ich meine, das heutige Puzzleteil ist besonders wichtig. Und ich hoffe, so um das ganze Bild zu haben, und ich hoffe, ihr seid voll mit mir dabei. Wir lesen ab 1. Mose 47, 27. Die Israeliten ließen sich in Ägypten nieder. Sie lebten im Gebiet von Goschen, waren fruchtbar und vermehrten sich. Jakob lebte noch 17 Jahre in Ägypten, er wurde 147 Jahre alt. Als er merkte, dass er bald sterben würde, rief er seinen Sohn Josef und sagte zu ihm, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, dann leg deine Hand zum Eid zwischen meine Beine. Das könnte man heutzutage als sexuell übergriffig empfinden, aber damals war das so ein Zeichen der Bestätigung eines Schwurs, dass der wirklich felsenfest steht. Versprich mir, deine Liebe und Treue zu mir zu beweisen und mich nicht in Ägypten zu begraben. Ich will bei meinen Vorfahren im Grab liegen. Bring meinen Leichnam aus Ägypten weg und bestatte mich in ihrer Grabstätte. Josef antwortete, ich werde tun, was du verlangst. Daraufhin sagte Jakob, dann schwör es mir. Josef schwor es ihm. Da verneigte sich Israel, also Jakob, dankbar zum Kopfende des Bettes hin. Einige Zeit später erhielt Josef die Nachricht, dein Vater ist krank. Da ging Josef zu ihm und mit seinen beiden Söhnen Manasse und Ephraim. Man sagte Jakob, dein Sohn Josef ist zu dir gekommen. Da nahm Israel seine ganze Kraft zusammen und setzte sich im Bett auf. Jakob sagte zu Josef, der allmächtige Gott ist mir erschienen in Luz im Land Kanaan. Er hat mich gesegnet und zu mir gesagt, ich mache euch fruchtbar und vermehre dich. Eine Schar von Völkern wird aus dir hervorgehen. Dir und deinen Nachkommen werde ich dieses Land für immer zum Besitz geben. Das hat er mir verheißen. Bevor ich zu dir nach Ägypten gekommen bin, hast du hier zwei Söhne bekommen. Deine beiden Söhne sollen nur mir gehören. Genau wie Ruben und Simeon sollen Ephraim und Manasse meine Söhne sein. Und noch Vers 11. Israel sagte zu Josef, ich hatte nicht mehr geglaubt, dich jemals wiederzusehen. Und jetzt lässt Gott mich sogar noch deine Nachkommen sehen. Stark, oder? Unser heutiger Abschnitt beginnt also mit dem Sterben des Erzvaters Jakob, also Israel. Er hatte nicht erwartet, Josef nochmal zu sehen. Seinen Sohn hat er schon für tot gehalten und jetzt darf er sogar noch seine Enkelkinder sehen. Ich finde, das erinnert uns so schön. Es ist ein so schönes Zeichen für Gottes Güte zu seinen Leuten. Und so wie es in Epheser 3 heißt, Gott kann unendlich viel mehr tun als das, was wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur ausdenken können. Zurück zu Genesis 48, Vers 15. Er segnete Josef und seine Söhne und sagte, Gott, mit dem meine Vorfahren Abraham und Isaak ihren Weg gegangen sind, Gott, der mein Hirte war, mein Leben lang und bis heute, der Engel, der mich erlöst hat von allem Bösen, er segne diese Jungen. In ihnen soll mein Name weiterleben und der Name meiner Vorfahren Abraham und Isaak. Ihre Nachkommen sollen zahlreich werden und sich im Land ausbreiten. Und Vers 21, dann sagte Israel zu Josef, ich werde bald sterben, aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Vorfahren zurückbringen. Und dann stirbt Jakob. Und Josef lässt seinen Vater einbalsamieren, so wie man das in Ägypten gemacht hat. Und das sehen wir in Kapitel 50, Vers 3. Magst du es mal 50, Vers 3 suchen? Ich habe vielleicht falsch geklickt. Danke. Das dauerte 40 Tage, die übliche Zeit für die Einbalsamierung. Die Ägypter trauerten 70 Tage lang um Josefs Vater. Es ist interessant, wieso die Ägypter so groß im Mumifizieren waren. Diese Mumien kennen wir aus Museen und so weiter, Geschichtsunterricht. Denn die Ägypter, die glaubten an eine Seelenwanderung. Aber nicht so wie bei der Lehre der Reinkarnation, dass man irgendwie die Seele ständig unterwegs ist und du musst dein böses Karma loswerden und dann geht es irgendwie bergauf. Aber es ist interessant, wenn man mit Leuten redet, die an diese Art von Reinkarnation glauben, und die meinen zu wissen, was sie vorher in ihrem vorigen Leben gewesen sind, dann sind sie normal immer irgendwer Wichtiges gewesen. Oder zumindest im Umfeld einer wichtigen Person. Vielleicht der Diener vom Kaiser von China oder sowas. Und ich finde, das zeigt etwas über das menschliche Herz. Das menschliche Herz ist so arrogant, hält sich selbst für so wichtig. Niemand von denen, die an Reinkarnation glauben, sagt, ja, in meinem vorigen Leben, da war ich eine Nacktschnecke. Oder eine Zecke oder sowas. Würde keiner auf die Idee kommen. Natürlich, ich nehme mich wichtig. Ich war irgendwas Wichtiges. Aber an diese Art von Reinkarnation glauben die Ägypter nicht. Aber sie glauben, dass die Seele durch mehrere Zyklen in Menschen und Tieren gehen muss, bevor sie dann in den Körper zurückkommen kann. Und damit der Körper dann noch da ist, logisch, muss man ihn erst mumifizieren, muss man ihn haltbar machen. Deshalb diese Beerdigungskunst. Okay. Aber das ist nicht der Grund, wieso Josef seinen Vater einbalsamieren lässt, dass sein Körper noch irgendwann, Christen würde sagen, bei der Wiederkunft Jesu noch intakt ist. Nein, das war nicht der Grund. Sondern er hatte ihm versprochen, seinen Körper nach Kanaan zurückzutransportieren. Und im hebräischen Text steht hier, die Kühlwagen waren alle gerade außer Landes. Nein, das war einfach die praktischste Art und Weise, wie man den Leichnam dann zurücktransportieren konnte. Okay, was übrigens noch interessant ist, die Ägypter betrauern Jakob 70 Tage. Wisst ihr, wie lang ein ägyptischer König betrauert wurde? 72 Tage. Nur 2 Tage Unterschied. Was für eine unglaubliche Ehre wurde hier dem Jakob zuteil, diesem ausländischen Hirten. Und wir hatten gesehen, wie der Aktienkurs von Hirten bei den Ägyptern stand. Die waren ganz, ganz unten angesehen. Und noch eine interessante Sache passiert hier in Vers 4 und 5. Als die Trauerzeit vorüber war, wandte sich Josef an den Hof des Pharao und sagte: Wenn ich Gnade bei euch gefunden habe, so gebt doch dem Pharao meine Bitte weiter. Mein Vater hat mir vor seinem Tod einen Eid abgenommen und gesagt: Bestatte mich doch in dem Grab, das ich für mich vorbereitet habe. Daher möchte ich mich jetzt auf den Weg machen und meinen Vater bestatten. Dann komme ich wieder zurück. Die erste Frage, die sich mir hier stellt: Der Josef ist doch Premierminister. Wieso geht er nicht selbst zum Pharao? Wieso geht er da zu den Angestellten des Pharaos und richtet so eine Bitte über Zweite aus? Er ist der zweite Mann im Staat. Aber ich sehe 2 Gründe dafür, dass Josef da nicht direkt hingeht. Der erste: Er war nach ägyptischem Kult, auch jüdischem Kult, unrein, denn er hatte eine Leiche berührt, hatte seinen verstorbenen Vater berührt. Und in der Tradition hat man sich auch nicht rasiert oder gewaschen, wenn man jemanden betrauert hat. In Israel habe ich das selbst erlebt, wie Leute sich nicht mehr rasiert haben nach dem Tod eines Verwandten. Das mit dem Nichtwaschen habe ich in meinen 2 Jahren, fast 2 Jahren Israel nicht gerochen, aber das mit dem Rasieren gibt es schon noch. Jedenfalls ist Josef hier nicht in dem Zustand, in dem man zum Pharao geht, in dem man zu diesem mächtigen König kommt. Und zweitens kommt er hier nicht direkt zum Pharao, weil er als Teil dieser Gastfamilie redet. Er spricht ja nicht als Offizieller, nicht als zweiter Mann im Staat, sondern als Teil von Jakobs Familie. Als Jakobs Sohn. Und deshalb meine ich, bittet er den Pharao hier nicht direkt, sondern kommt so, wie ein normaler Ägypter es auch getan hätte. Und dabei macht er sich auch bewusst, was eine Sorge vom Pharao sein könnte. Ja, wenn Josef und sein ganzer Trupp jetzt ins Nachbarland gehen oder ins Heimatland gehen, die werden doch nicht wiederkommen. Aber Josef weiß das und sagt deswegen einen einfachen Satz: Dann komme ich wieder zurück. Und das reicht offensichtlich dem Pharao, weil er weiß, auf Josefs Wort ist Verlass. Der wird wiederkommen, wenn er sagt. Vers 6. Der Pharao sagte: Mach dich auf den Weg und bestatte deinen Vater, so wie er es dich hat schwören lassen. Und dann in den Versen 7 bis 9 sehen wir 3 verschiedene Gruppen von Menschen, die da mitziehen. In Vers 7 erstmal eine hochrangige Delegation von Offiziellen. Josef machte sich auf den Weg, um seinen Vater zu begraben. Alle Leute des Pharao, die hohen Beamten und alle führenden Männer Ägyptens begleiteten ihn. Krass, oder? Das ist mal eine Reisegruppe. Und dann in Vers 8 kommt noch die bucklige Verwandtschaft dazu und noch das ganze Viehzeug. Und dann Vers 9, eine militärische Eskorte. Man schickt ja nicht so hochrangige Leute auf eine lange gefährliche Reise ohne Schutz. Also, mit Josef machten sich auch Streitwagen und Reiter auf den Weg. Es war ein beeindruckender Trauerzug. Geht euer Kopfkino mit? Seid ihr dabei? Vers 10. Sie kamen nach Goren Attat, das östlich des Jordan liegt. Dort fand eine große und würdige Trauerfeier statt. 7 Tage lang ließ Josef für seinen Vater die Totenklage halten. Als die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, die Trauerfeier in Goren Attat sahen, sagten sie: Die Ägypter halten da eine würdige Trauerfeier ab. Deswegen heißt der Ort östlich des Jordan Abel Mitzrayim. Das heißt Trauer der Ägypter. In Israel angekommen, im Land Kanaan angekommen, da veranstaltet also diese Truppe eine jüdische Trauerfeier. Klassische 7 Tage mit allem drum und dran. Und die Kanaaniter denken sich: Meine Güte, da geht ja richtig was ab hier. Sie sind überrascht, was das für eine Beerdigung ist. Vers 12. Dann führten Jakobs Söhne das aus, was er ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten ihn in das Land Kanaan. Dort bestatteten sie ihn in der Höhle auf dem Grundstück in Machpela, östlich von Mamre. Abraham hatte es von dem Hethiter Ephron gekauft, um eine Grabstätte zu besitzen. Nach der Beisetzung ihres Vaters kehrten Josef und seine Brüder nach Ägypten zurück. Ebenso alle anderen, die mit ihm gezogen waren, um seinen Vater zu bestatten. Und dann in Vers 15, da wollen wir noch etwas genauer hinschauen. Josef kriegt eine neue Herausforderung. Leute, muss man sagen, hatte der da noch nicht genug? Hatte es der noch nicht dick genug abbekommen? Wieso hat er denn das jetzt noch verdient, möchte man fragen. Aber so läuft das im Leben nicht. Sonst müssten wir auch bei allem Guten fragen, ja, womit habe ich das verdient? Womit habe ich es verdient, dass mein Herz schlägt? Womit habe ich es verdient, dass ich sehen kann? Womit habe ich es verdient, dass ich riechen, hören, schmecken und so weiter kann? Aber Josef scheint bei seinen ganzen Problemen nicht nur nicht zu fragen, womit habe ich das verdient, sondern wir sehen ihn überall sehr gesettelt, sehr stabil. Und dasselbe erwartet man dann auch hier. Mal sehen, ob uns Josef vielleicht überrascht. Vers 15. Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend, sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Leute, das ist eine ziemlich üble Art, über Josef zu denken oder zu reden. Er hätte doch reichlich Gelegenheit gehabt, sie zu töten. Okay, für den Vater wäre das jetzt nicht cool gewesen, aber wenn er das Ziel gehabt hätte, sie zu töten, dann hätte er sich auch in der letzten Zeit nicht so liebevoll, nicht so fürsorglich um seine Brüder gekümmert. Und ihm jetzt das zu unterstellen, das ist schon harter Tobak. Bei Josef, da konnte man doch wissen, was er vorher tun würde, denn er war in einer guten Art und Weise berechenbar, weil er Prinzipien hatte. Er hatte Prinzipien und hat sich dran gehalten. Und was können wir daraus lernen? Was können wir aus dieser Situation lernen? Kennt ihr das, dass man anderen Menschen Motive unterstellt, die man vielleicht selber hat? Böse Motive? Keiner weiß wirklich, was andere denken. Deshalb sag bitte niemals zu deinem Partner oder sag niemals zu deinem Teenager, ich weiß, was du denkst. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Paulus lehrt uns in 1. Korinther, keiner weiß, was im Geist eines Menschen ist, als der Mensch selber. Keiner weiß, was du denkst, verrätst es ihm. Keiner kennt deine Motive, außer du sagst es. Als wir noch in Kambodscha waren, da haben uns Leute auch manche Motive unterstellt, so nach dem Motto, ihr seid nur hier, weil ihr bestimmt ganz, ganz viel Geld dafür bekommt. Und vielleicht hatten sie staatliche Entwicklungshelfer kennengelernt, die tatsächlich einen Riesenhaufen Geld für die Arbeit kriegen. Oder sie haben vielleicht gedacht, ja, ich würde sowas nur machen, in ein viel ärmeres Land gehen, wenn ich ganz, ganz viel dafür kriegen würde. Aber leider muss ich zugeben, dass auch ich schon anderen negative Motive unterstellt habe, die viel weniger zu der Person gepasst haben als zu mir selber. Deshalb können sich die Brüder scheinbar nur vorstellen, dass Josef jetzt, wo ihr Vater tot ist, das tut, was sie an seiner Stelle jetzt tun würden. Sie können sich nicht vorstellen, dass kein Haken hinter Josefs Freundlichkeit und Fürsorge steckt. Jetzt, wo der Vater tot ist, sagen sie, Josef, der muss uns hassen. Der wird uns was Böses antun. Und die Geschichte, die hatte doch damit angefangen, dass die Brüder Josef gehasst haben. Die Brüder kennen Hass als Motivation. Sie kennen Rache als Motiv. Und sie denken, bei Josef, da muss es auch so sein, wie es in unserem Herz ist. Dieser Schluss von sich selbst auf andere. Kennt ihr das? Ich kenne es leider zu gut. Sie denken, Josef hätte auch so ein Herz wie sie, aber das hat er nicht. Und dann in Vers 16 schicken ihm die Brüder folgende Nachricht. Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, sind wir schon richtig? 16, danke. Darauf ließen sie ihm mitteilen, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Ja, sie haben dir Böses angetan. Wieder mal eine interessante Strategie der Brüder. Aber immerhin räumen sie hier selbst auch Fehler ein. Nun vergib ihnen dieses Unrecht, sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Interessant. Wörtlich steht da, nun vergib doch das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Vergib das Verbrechen der Knechte des Gottes deines Vaters. Das ist das stärkste Schuldeingeständnis in der ganzen Josef-Geschichte. Und interessant dabei ist doch auch, dass sie sich auf Gott und auf ihren Vater beziehen. Sie betonen das Verbindende und sie haben scheinbar wieder Gott im Blick. Okay, vielleicht stellen sie sich hier auch als frommer dar, als sie tatsächlich sind. Aber vielleicht haben sie auch tatsächlich wieder Gott im Blick und wollen wirklich ihr Leben auf ihn in eine neue Richtung ausrichten. Nicht mehr sich selbst zu den großen Brüdern machen, sondern bescheiden werden, selbst klein werden, sich unterordnen, einordnen. Ihr Leben bewusst auf Gott und seine Führung ausrichten. Und dann, wie reagiert Josef? Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist doch unglaublich, wie sie hier mit ihrem Bruder umgehen, was sie ihm, wie wem das getan haben muss. Wieder mal eine Herausforderung. Wie wird Josef darauf reagieren? Wie wird er weitermachen? Nachdem er sich selbst seinen Brüdern gegenüber so hilfreich und so vergebend gezeigt hat, und jetzt nochmal so ein Schlag von der Seite. Und hinter dieser Aktion, da steckt doch die versteckte Anklage. In Wirklichkeit bist du nicht so, wie du behauptest. In Wirklichkeit willst du uns umbringen, du wartest nur auf eine passende Möglichkeit. Und Josefs Antwort ist sehr aufschlussreich. Und sie ist nicht so, wie vielleicht meine Antwort in der Situation gewesen wäre. Vielleicht hätte ich gesagt, was muss ich noch tun, um euch zu beweisen, dass ich keine Gefahr für euch bin? Muss ich noch dies und das tun? Und das habe ich übrigens auch schon alles getan. Ihr solltet es eigentlich wissen. Was wollt ihr noch, dass ich alles mache? Warum, um Himmels Willen, kommt ihr mir jetzt so? Und das haben auch schon manche Teenager gehört. Nach allem, was ich dir schon Gutes getan habe, machst du mir jetzt so einen Mist? Wieso denn das? Was denkst du dir dabei? Was erwartest du noch alles, dass ich dir dies oder das alles beweise? Josef macht das nicht und ich finde das sehr lehrreich, denn das bringt keinen weiter. Das bringt nur noch mehr Spannung und mehr Aggression in die Beziehung. Aber Josef wird nicht aggressiv, nur traurig. Er wird nicht aggressiv, weil er sich nicht steuern lässt davon, was andere für Gefühle in ihm auslösen. Sein Leben orientiert sich an höheren Prinzipien. Ihm geht es darum, Gott in seiner Reaktion wiederzuspiegeln. Josef geht es darum, Gott in seiner Reaktion wiederzuspiegeln. Das ist Josefs Prinzip. Und in Vers 19 kommt noch etwas sehr Aufschlussreiches. Fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott? Wovor haben seine Brüder Angst? Er ist doch der kleine Bruder. Ja, okay, er ist der Premierminister. Aber unterm Strich sagt er, ich mag zwar Premierminister sein, aber ich bin nicht Gott. Und das ist auch für uns ganz hilfreich, uns immer mal wieder bewusst zu machen, ich bin nicht Gott. Wir sind nicht Gott. Und er sagt, es ist nicht mein Job, mich an euch zu rächen. Es war meine Aufgabe, euch zum Nachdenken zu bringen. Es war meine Aufgabe, euch zu prüfen und euch zu versorgen. Aber es ist nicht meine Aufgabe, mich an euch zu rächen, mögt ihr noch so böse zu mir gewesen sein. Und Josef, der hatte noch nicht den zweimal im Neuen Testament zitierten Vers aus 5. Mose 32. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Das hatte Josef noch nicht. Aber Josef sagt, hab keine Angst, ich weiß, wer ich bin. Ich bin nicht Gott. Ich bin nicht Gott. Und dieser Satz, der zieht sich durch Josefs Leben in verschiedenen Formulierungen oder unformuliert einfach in seinem Leben. Das ist ein stabiles Fundament, auf dem er sein Leben hat, was ihn immer und immer wieder durchträgt. Dieses Fundament hat ihn stark gemacht gegenüber dem Hass seiner Brüder, die ihn verkaufen. Es hat sich gezeigt, als er bei Potiphar Sklavendienste verrichten musste. Dieses Lebensprinzip hat ihm geholfen, sexueller Versuchung zu widerstehen und mit unschuldiger Gefangenschaft umzugehen. Es hat ihm geholfen, die Bedürfnisse seiner Mitgefangenen zu sehen. Dieses stabile Fundament hat ihm Orientierung gegeben, als er nach Jahrzehnten die Brüder wieder sieht und sich so leicht hätte rächen können. Und auch jetzt hilft es ihm, als seine Brüder ihm immer noch Böses unterstellen. Das finde ich stark, das fasziniert mich. Josefs Grundprinzip ist: Gott ist das Wichtigste in meinem Leben. Gott ist das Wichtigste in meinem Leben. Und Leute, das ist auch für uns ein gesundes Lebensprinzip. Wir sind niemals an Gottes Position und es ist nicht gesund, so zu tun, als wären wir es. Josef wusste, wer das Sagen hat, und zwar nicht er. Josef wusste, wessen Plan die Vorgabe war, nicht seine. Josef wusste, was für ein Verhalten Gott will. Und auch wenn es gegen seine Gefühle geht, Josef folgt Gott. Er hat darüber nachgedacht, was Gott Ehre macht, und daran hat er sich orientiert. Und ein Mensch, der Gott an erster Stelle hat, der rächt sich nicht. Ein Mensch, der Gott an erster Stelle hat, der kann sexuellen Versuchungen widerstehen. Ein Mensch, der Gott an erster Stelle hat, der ignoriert nicht die Bedürfnisse von anderen Menschen. Josef hatte die Bedürfnisse von anderen Menschen im Blick. Von Ägyptern, die seine Feinde eigentlich waren, die er versorgt hat. Von seinen Mitgefangenen. Und hier die ganze Zeit auch von seinen Brüdern, die Getreide kaufen wollten. Der Josef ignoriert das nicht. Und ein Mensch, der Gott an erste Stelle hat, der arbeitet hart in seinem Job, egal was er macht. Josef ist der fleißigste Arbeiter auf dem Feld. Josef ist der fleißigste Arbeiter im Haus. Josef ist der zuverlässigste Arbeiter im Büro. Egal, wo er eingesetzt wird, der packt richtig zu. Ein Mensch, der Gott an erster Stelle hat, der arbeitet hart, egal wo Gott ihn hinstellt. Und ich finde, das ist eine Stärke unserer Gemeinde. Hier gibt es Leute, eine Gemeinde von Leuten, die richtig deftig anpacken. Und schließlich ein Mensch, der Gott an erster Stelle hat, der sucht nach Wegen, Gutes zu tun, selbst wenn andere ihm Böses tun. Und damit sind wir auch schon beim Schlüsselvers der ganzen Josef-Geschichte. Vers 20. Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird, ein großes Volk am Leben erhalten. Das ist das Römer 8, 28 des Alten Testamentes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen. Und wörtlich heißt es in Vers 20, während ihr Böses plantet, plante Gott Gutes. Das ist doch stark, oder? Die Menschen planen Böses, aber Gott plant Gutes. Und er setzt seinen Plan durch. Haben wir das auf dem Schirm? Haben wir auf dem Schirm, dass Gott genau das tut? Er plant Gutes. Was ist Weihnachten, die Geburt von Jesus? Gott plant Gutes. Was ist Kreuz und Auferstehung? Gott plant Gutes. Wenn wir daran denken, dass Jesus bald wiederkommt, Gott plant Gutes. Und wenn er an dich denkt, wenn du an dich denkst, Gott plant Gutes. Und wenn wir Gott ähnlicher werden, dann planen auch wir Gutes und nicht Böses. Geh doch mal zu Römer 12, Vers 17. Vergeltet Böses nicht mit Bösem, habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Plant Gutes, auch in den Augen anderer Menschen. Wenn also jemand etwas Böses tut, dann wollen wir uns eine Reaktion überlegen, die in den Augen anderer Menschen gut ist und vor allem in den Augen Gottes. Dass man die Reaktion sieht und denkt, wow, das ist hier gemeint. Und das ist auch das, was Gott für uns getan hat. Er hat eine Reaktion auf unsere Ignoranz gegen ihn. Als wir noch seine Feinde waren, hat er schon geplant, wie er uns retten kann, wie er uns erlösen kann. Ist seine Liebe dageblieben, für uns da. Und jeder, der versteht, was Gott da getan hat, der zollt ihm allen Respekt. Der ist ihm dankbar. Dass Gott seinen Sohn für unsere Fehler, für unsere Sünden, die wir selbst nicht ausbügeln können, geschickt hat und hat sterben lassen, als wir noch seine Feinde waren. Das ist der Hammer. Und Vers 18, wir sind immer noch in Römer 12, lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und an euch liegt. Soweit es möglich ist, das ist ein starker Ausdruck. Also nicht nur, soweit es sich in einer kurzen E-Mail oder WhatsApp klären lässt. Oder nicht nur, soweit das mit einem Blumenstrauß wieder unter den Teppich zu kehren ist. Nicht, soweit es bequem zu regeln ist. Nein, soweit es möglich ist. Klar, es ist nicht immer möglich, aber oft geben wir zu früh auf. Viel zu früh. Wir warten ab oder investieren oft nicht so viel da rein, Dinge wirklich zu klären, Beziehungen zu klären. Vers 19. Nehmt nicht selbst Rache, meine Lieben, überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. Rächt euch nicht selbst. Und das kann auch uns Eltern passieren, wenn wir meinen, irgendwas würden wir nur als Konsequenz oder Strafe einsetzen, ist es vielleicht manchmal in Wirklichkeit eine Rache, weil ich so genervt bin? Können wir uns mal selbst hinterfragen. Vers 20. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, häufst du glühende Kohlen auf seinen Kopf. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Was ist hier der Kampf zwischen dem Bösen und dem Guten? Und Gott sagt, bring nicht noch mehr Böses aufs Schlachtfeld. Das bringt nur mehr Leid und Zerstörung. Und wenn du irgendwie in diesem Kampf dabei bist, dann bring Gutes mit rein, um das Böse durch das Gute zu überwinden. Und so können wir uns in jeder Situation fragen, wie kann ich in diese Situation noch mehr Gutes reinbringen? Noch mehr von Gott, mehr von seiner Liebe. Das kann deeskalierend wirken, das kann echt helfen. Und Rache ist auf jeden Fall böse. Zurück zu 1. Mose 50, 21. Deshalb fürchtet euch nicht. Um wessen Gefühle sorgt sich Josef hier? Um seine eigenen? Nein, er sorgt sich um seine Brüder, wie es ihnen in der Situation geht. Deshalb fürchtet euch nicht, ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Stark, oder? Seht ihr, was Josef hier tut? Er packt einen Haufen Gutes in diese blöde Situation. Sie kommen und unterstellen ihm Böses. Und Josef schlägt nicht mit Bösem zurück, sondern er gibt viel Gutes obendrauf. So macht es ein Mensch, der so viel Liebe in seinem Herzen von Gott hat, der von Jesus erfüllt ist. Er redet freundlich. Er gibt ihnen, was sie brauchen, er vergibt. Und zum Schluss kommen wir noch ganz kurz zu den letzten Versen ab Vers 24. Josef sagte zu seinen Brüdern, ich werde bald sterben, aber Gott wird sich um euch kümmern und euch aus diesem Land führen. Er wird euch in das Land bringen, das er Abraham, Isaak und Jakob verheißen hat. Daher ließ er die Söhne Israels schwören, wenn Gott dies tut, dann nehmt meine Gebeine von hier mit. Josef starb im Alter von 110 Jahren. Er wurde einbalsamiert und in Ägypten in einen Sarg gelegt. Josef stirbt mit 110 Jahren, wie ich letztes Mal gesagt habe, das Alter, was die Ägypter erreichen wollen, was für sie das Ziel ist. 110 Jahre. Aber zum Schluss ist ihm eines wichtig. Eine Sache möchte er noch betonen. Und hier hallen die Worte seines Vaters Jakob in ihm wieder. Ägypten ist nicht deine Heimat. Ägypten ist nicht eure Heimat. Erinnert euch daran, dass Gott euch eine eigene Heimat versprochen hat. Als sein Volk sollen wir uns nicht in dem Rest der Welt auflösen, sondern wir haben eine eigene Identität. Auch als Christen haben wir eine eigene Identität. Wir können uns in dieser Welt, in der wir nur Gäste sind, zu heimisch fühlen. Aber Gott will uns daran erinnern, diese Welt ist nicht eure Heimat. Die ist nicht deine Identität. Und um die nicht zu verlieren, darfst du ganz genau vor Augen behalten, was Gott dir zugesagt hat. Und weil diese Welt weder unsere Heimat ist, noch unsere Identität, sind auch die Maßstäbe dieser Welt für uns nicht entscheidend. Deine wertvollsten Schätze sind nicht auf dieser Erde. Dein Job, dein Geld, dein Konto, was auch immer, das ist nicht das Wertvollste, was du hast. Dein Wert hängt nicht davon ab. Deine Identität ist allein in Jesus Christus begründet, dem, der dich zu 100% liebt. Vor dem du nichts vorzuspielen brauchst, weil er dich schon kennt und dich trotzdem liebt. Selbst wenn sich deine ganze Familie gegen dich stellt, du bist wer. Und deshalb und aus ihm heraus kannst du mit Josef sagen, ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Ja, jetzt habt ihr auf euren Plätzen ein Puzzleteil gefunden. Und wenn ihr sagen wollt, ey Gott, ich will den Rest meines Lebens, ich will das letzte Puzzleteil, will jedes Puzzleteil von dir legen lassen, von dir bestimmen lassen. Ich vertraue dir, dass du ein wunderschönes Bild daraus gestalten wirst. Dann habt ihr gleich beim nächsten Lied die Möglichkeit, das hier vor zum Kreuz zu bringen und abzugeben und dafür euch eine Karte mit einer Zusage mitzunehmen. Ein wichtiges Puzzleteil für euch. Und vorher bete ich noch. Jesus, ich danke dir. Herr, ich danke dir, dass du das Leben von Josef geführt hast, in die Hand genommen hast. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen, dass du einen guten Plan hast, auch wenn manches schwierig aussieht, dass wir unser Leben dir anvertrauen. Und danke, dass du das Leben, so wie du es von Josef geführt hast, zum Guten, auch unser Leben zum Guten führen willst, auch wenn es durch schwierige Zeiten geht. Wenn wir in dir verankert sind, stehen wir auf festem Grund. Hilf uns, das wertzuschätzen und dieses Geschenk dankbar anzunehmen. Amen.